Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Michael Madea, Gastgeberin ist Regina Oehler. Professor Michael Madea, Sie sind Mediziner, Hirnforscher und Geschäftsführer der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Und in dieser Funktion entscheiden Sie wesentlich mit darüber, welche Art von Hirnforschung gefördert wird und damit welche Art von Hirnforschung auch betrieben wird. Herr Madea, sind Sie auch ein Gärtner?
Oh, meine Fähigkeiten in Bezug auf Pflanzen sind eher reduziert. Also ich glaube, meine Erfolge, Pflanzen groß zu bekommen, sind eher schlecht. Ich glaube nicht, dass das wirklich zu meinen Fähigkeiten gehört. Wie kommen Sie da drauf?
Haben Sie einen Garten daheim?
Oder? Wir haben einen Garten daheim, aber ich habe schon früh versucht, die ganze Gartenarbeit loszuwerden und lasse also selbst das Rasenmähen von einer Aushilfe erledigen.
Ja, ich komme deshalb darauf, weil Sie ein Buch geschrieben haben, in dem Sie viele Bilder verwenden und darunter auch viele sehr schöne Gartenbilder. Das Buch, das heißt Das kleine Buch vom Gehirn. Und da sagen Sie zum Beispiel, in der Phase, wenn sich unser Gehirn entwickelt, also vor der Geburt und in den Wochen, in den Monaten, auch in den Jahren danach, dann ist es ein bisschen so, wie wenn ein Garten angelegt wird. Mhm. Wieso?
Ich glaube, die Entwicklung des Gehirns hat viel, wir sprechen ja auch da selber vom Wachstum. Und das, was uns eigentlich von der täglichen Erfahrung, was wir von Wachstum kennen, ist einmal das Aufwachsen von Kindern, aber vor allem das Wachsen von Pflanzen. Insoweit habe ich mir gedacht, dass der Vergleich mit dem Wachstum von Pflanzen und damit eigentlich einem Garten eigentlich sehr nahe liegt und auch jemand eigentlich sehr offensichtlich und klar macht, was ich eigentlich gemeint habe mit Wachstum.
Und wer ist da der Gärtner, wenn das Gehirn wächst?
Naja, in diesem Beispiel habe ich so gesagt, dass es verschiedene Stufen gibt. Es gibt also den Gartenarchitekten, der also die Planung macht. Das ist also, sind also höhere Funktionen der Hirnrinde und das geht dann hinunter. Und der Gärtner selber, der die Gärten pflanzt, das sind dann sozusagen die ausführenden Nervenzellen. Also es ist ein Beispiel gewesen, das klar machen soll, wenn man selber sagt, einen Garten anzulegen, dann gibt es verschiedene Arbeiten von der Gartenplanung bis dann halt zum Wässern der Pflanzen, die gesetzt worden sind. Und so ähnlich diesen hierarchischen Aufbau ist das genau das, was wir auch vom Gehirn her kennen, von der Arbeitsweise des Gehirns.
Es ist ja schon verrückt, was da passiert, wenn das Gehirn sich entwickelt. Da begeben sich ja Nervenzellen auf eine ganz schön weite Reise zu ganz oder zu mehr oder weniger spezifischen Orten. Wie finden Sie die?
Das wissen wir eigentlich auch noch nicht genau. Für uns ist das eigentlich noch immer eines der großen Rätsel, denn diese Entfernungen sind immens und diese Leistungen, die gewählt werden. Warum eine Nervenzelle ihren Fortsatz auf eine Reise schickt und dann genau die Nervenzelle kontaktiert, die sie haben muss und die möglicherweise weit mehr als einen Meter entfernt liegt. Ein Meter, das ist eine Riesendimension im Gehirn, wenn man bedenkt, dass eine Nervenzelle vielleicht nur so ein Hundertstel Millimeter erstmal groß ist, der Nervenzellkörper, und der Fortsatz dann wahnsinnig lang wird. Ich habe dort in diesem kleinen Buch vom Gehirn auch den Vergleich gebraucht. Das ist so, als würde man jemand in China oder in Russland aussetzen und der müsste zu Fuß zurückgehen nach Deutschland. Also diese Leistung, das ist das, was eine Nervenzelle und sehr viele, natürlich alle unsere Nervenzellen bei der Entwicklung des Gehirns leisten, um ihre Partner und die richtigen Nervenzellen zu finden.
Und es sind sehr viele, es ist eine unvorstellbare Komplexität in unserem Kopf. Sie sagen, wir haben mindestens so viele Nervenzellen, wie es Menschen auf der Welt gibt, vielleicht aber auch sehr viel mehr.
Ja, die Schätzungen variieren. Genaues kann man nicht. Man schätzt, dass es zwischen 10 und 60 Milliarden Nervenzellen sind. Also kann man auch sagen, das Beispiel mit den Einwohnern unserer Erde ist dann noch etwas untertrieben. Es werden sicher sehr viel mehr Nerven, sondern eine Reihe mehr Nervenzellen sein, als wir Bewohner auf der Erde haben.
Ist eigentlich erstaunlich, Michael Madea, dass wir da so wenig wissen, dass wir nicht mal mit einigermaßen genau angeben können, wie viele Nervenzellen es denn in unserem Kopf sind.
Na, das zeigt natürlich auch, wie komplex das Gehirn ist. Das Gehirn ist wahrscheinlich die komplizierteste und komplexe Struktur, die der Mensch überhaupt kennt. Und die Arbeitsweise ist ganz faszinierend. Das Hirn ist ein Organ der Superlative in vielen Aspekten. Wir haben eben diese hohe Anzahl von Nervenzellen. Wenn man jetzt dann noch berücksichtigt, dass jede Nervenzelle so im Mittel mit etwa ein paar tausend anderen Nervenzellen in Kontakt steht, jede einzelne, dann kommt man auf Billionen von Nervenzellverbindungen. Wir haben Überleitungsgeschwindigkeiten mit 360 Stundenkilometern, teilweise sogar mit Lichtgeschwindigkeit. Wir haben 1000 analoge Rechenoperationen gleichzeitig. Und das alles mit 100 Watt, der Leistung einer Glühbirne. Also das ist wirklich ein ganz faszinierendes Organ. Und dass wir noch nicht alles verstehen, glaube ich, ist völlig klar. Wir werden auch sicher auch niemals alles vom Gehirn verstehen können.
Wieso mit 100 Watt?
Ja, das ist ungefähr die Leistung, die man ausgerechnet hat. Wenn man die Energiezufuhr des Gehirns also ausrechnet, wie viel Energie also das Gehirn verbraucht, dann kommt man so auf 100 Watt.
Also das heißt, wir gehen extrem effizient mit der Energie um.
Ja, das könnte man so sagen. Also diese Verarbeitungsprozesse im Gehirn sind schon also eine ganz fantastische Leistung. Ja.
Und Sie vergleichen auch diese immense Zahl von Kontakten, die jede einzelne Nervenzelle hat, also Zehntausende von Kontakten, mit den Kontakten, die wir Menschen mit anderen haben.
Ja, ich versuche mit solchen Bildern vor allem diese eigentlich unvorstellbaren Dimensionen eigentlich klar zu machen. Ich meine, wer kann sich heute ein paar Milliarden, eine Zahl von ein paar Milliarden vorstellen? Und dann versuche ich halt in diesem Buch auch sehr viele Analogien zu gebrauchen. Und was sind Milliarden? Was sind Milliarden überhaupt? Wir hören das täglich so in den Nachrichten. Es wird einem gewohnt, aber sich das vorzustellen, was das für eine Dimension ist, ist schwer. Deswegen versuche ich das in die tägliche Praxis zu übersetzen und sage, Milliarden Nervenzellen, das ist, wenn man das auf Menschen bezieht, das sind ein paar hunderttausend gefüllte Fußballstadien. Also das sind, vielleicht wird es, und so hoffe ich, vielleicht wird es dadurch eigentlich greifbarer. Und mit den Kontakten, das ist auch eigentlich der Versuch, hier die Analogie weiterzutreiben und zu sagen, wenn wir uns vorstellen, das Gehirn ist so wie die ganze Erde, also jede Nervenzelle entspricht einem Menschen, man überlegt sich dann, mit wie viel Menschen jeder Mensch von uns oder wir täglich eigentlich Kontakt haben, vom flüchtigen Zunicken bis zu dem intensiven Austausch mit dem Menschen, den man am liebsten hat, dann kriegt man so ungefähr eine Vorstellung davon, was also in unserem Gehirn eigentlich in jeder Sekunde abläuft.
Was schätzen Sie, mit wie viel haben wir tatsächlich Kontakt?
Es wird sehr natürlich vom Beruf abhängen. Ich habe bei mir noch nicht durchgezählt, aber ich denke, es werden sicher deutlich weniger als 1.000 sein. Ich schätze aber, dass man doch auf deutlich mehr als 100 kommt, weil das geht ja vom Kassieren im Supermarkt bis hin zum Anstellen am Bus und so weiter. Es sind schon sehr viele.
Und das World Wide Web macht uns dann vielleicht doch Kontaktzahlen möglich, die Konkurrenz machen den Kontakten, die eine einzelne Nervenzelle machen kann.
Das glaube ich schon, ja. Das wäre, glaube ich, auch ein gutes Beispiel.
Ja, wer Ihr Buch, das kleine Buch vom Gehirn liest, Michael Madeja, der lernt erstmal was über die Bausteine des Gehirnes kennen. Das hat mir sehr gut gefallen, dass Sie wirklich auch vorstellen, wie funktioniert eine einzelne Nervenzelle, auch die einzelnen Elemente in der Nervenzelle vorstellen. Und was das Überraschende ist, dass sich ja da eigentlich schon da eine unvorstellbare Vielfalt auftut. Zum Beispiel die Chemikalien, mit den Nervenzellen arbeiten, da gibt es ein riesiges Arsenal.
Ja, also die einzelne Nervenzelle selbst, wenn wir also jetzt von den Milliarden Nervenzellen auf die einzelne Nervenzelle heruntergehen, ist selber schon ein Universum für sich, eine kleine komplexe Einheit, die wir natürlich auch noch nicht bei Weitem noch nicht verstanden haben. Die Komplexität überrascht uns. Auf der anderen Seite ist gerade dieser Bereich der Bausteine und der Funktion der einzelnen Nervenzellen der Bereich, glaube ich, in dem wir in der Hirnforschung mit am meisten wissen. Und was wir vor allem wissen, ist, dass es halt eigentlich sehr viel komplexer ist, als wir uns das also am Anfang vorgestellt hatten. Und wir haben zum Beispiel diese kleinen elementaren Schalter, die für den Aufbau der elektrischen Spannung in der Nervenzelle verantwortlich ist. In der Nervenzelle funktioniert ja alles elektrisch. Diese Schalter, die dafür verantwortlich sind, da gibt es eine ganz große Anzahl, obschon die sich teilweise nur in eigentlich sehr Details ihrer Funktion unterscheiden.
Also nur minimal unterscheiden?
Ja.
Und was vermuten Sie, welcher Sinn, welche Bedeutung könnte diese Vielfalt haben, die sich da auftut?
Das weiß ich nicht genau, aber es fällt halt auf, dass das in der Evolution eigentlich zunimmt. Die Vielfalt nimmt eher zu. Es gibt Berechnungen, die sagen, dass wir eigentlich diese Vielfalt brauchen, um auch eine gewisse Redundanz zu haben, um das System halt abzusichern. Aber das ist noch nicht so richtig überzeugend. Auch das eines der Rätsel. Ich würde es nicht sagen, eines der großen Rätsel, aber eine der vielen offenen Fragen des Gehirns.
Ja, es tut sich Erstaunliches auf. Trotzdem schreiben Sie, dass die Leserinnen und Leser nach der Lektüre Ihres Buches den Respekt vor der Hirnforschung abgelegt haben sollen. Warum?
Naja, das ist eher so eine persönliche Erfahrung. Es ist halt so, wenn ich auf einer Cocktailparty bin oder auf einer Gesellschaft und Leute treffe und ich sage, ich bin Geschäftsführer der Hertie-Stiftung, dann sagen die, ja, ja. Und wenn ich dann sage, ich bin Hirnforscher, aha. Und dann geht also meistens sofort das Fragen los. Also das zeigt schon, Hirnforschung hat heute in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert auf der einen Seite, auch eine sehr hohe Reputation. Und man erwartet von dem Hirnforscher sehr viel, manchmal zu viel, auch von den Erklärungsmöglichkeiten. Und die Hirnforscher selbst muss ich sagen, ich auch selber sonne mich natürlich auch etwas in diesem Ruhm. Das
tut
ist
einem
also,
doch gut.
Ja, also wenn man einen Beruf ausübt, den die anderen toll finden, das ist natürlich eine schöne Sache. Das ist was anderes, als wenn man sagt, man hat eine Tätigkeit, wo alle die Nase rümpfen. Und auf dieser Basis eigentlich heraus besteht aber auch eine gewisse Gefahr für den Hirnforscher, dass er selber sein Fachgebiet auch ein bisschen überschätzt und zu hoch einordnet. Und ich denke, die Hirnforschung ist eine ganz wichtige Disziplin, aber man sollte sie nicht höher einschätzen als alle anderen Wissenschaftsdisziplinen und Erkenntnisansätze, die wir haben. Ich glaube, da ist ein bisschen Bescheidenheit auf der einen Seite notwendig und auf der anderen Seite sollte man auch sehen, dass das, was von den Hirnforschern dann halt auch kultiviert wird, nämlich zu sagen, wir arbeiten mit dem kompliziertesten und komplexen Gegenstand und wir haben also auch die komplexeste Tätigkeit, die sich ein Mensch vorstellen kann. Da würde ich ein bisschen den Respekt nehmen und eigentlich sagen, wenn man dieses Buch gelesen hat und sich wirklich mal damit beschäftigt hat, dann ist es so, dann erkennt man, ja, das Gehirn ist kompliziert und komplex, aber wir können doch schon eine Menge verstehen. Und wir verstehen auch eine ganze Menge, wenn wir keine Experten sind. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Absicht des Buches. Deswegen habe ich gesagt, wenn man es gelesen hat und man hat dann etwas den Respekt davor abgelegt vor der Hirnforschung, das wäre mir sehr recht.
Und Sie sagen, man merkt daran auch, dass auch die Hirnforschung nur mit Wasser kocht. Also dass es zum Beispiel ja eben auch sehr mühsame Experimente sind, wie man so an der einzelnen Nervenzelle guckt, was passiert da. Das ist ja hartes Brot und auch mit methodischen Unsicherheiten, wie alle experimentelle Forschung belegt.
Also wenn man Hirnforscher oder wahrscheinlich gilt das für viele Bereiche der Forschung insgesamt werden will, für naturwissenschaftliche Forschung, wenn man Forscher werden will, dann braucht man das, was wir als Frustrationstoleranz bezeichnen. Denn gerade, ich kenne es primär halt von der Hirnforschung, man arbeitet halt mit eigentlich sehr modernen Geräten, von denen es unter Umständen nur weltweit einen einzigen Hersteller gibt. Das sind Geräte, die dann auch störanfällig sind. Das ist nicht halt dann ein Modell wie ein Auto, das also millionenfach schon gebaut wurde und wo man alles kennt, sondern das ist ein Gerät, das vielleicht in ganz wenigen Stückzahlen produziert wird und es auch mal ausfällt. Und dann ist es so, viele Experimente klappen einfach aus nicht, aus Gründen, die wir nicht kennen. Und meine Schätzung ist, in dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, dass 80% der Versuche nicht geklappt haben. Das heißt, man ist morgens aufgestanden, hat Versuche gemacht, geht abends dann wieder nach Hause und weiß, wenn man den ganzen Tag im Bett liegen geblieben wäre, es wäre genauso effizient gewesen. Und dann gibt es wiederum Tage, an denen auf einmal sehr viel klappt und an denen man auf einmal sehr viel Daten gewinnt. Und das ist auch das Reizvolle. Deswegen glaube ich, dass die Forschertätigkeit, vor allem auch die Hirnforschung, ist eine der letzten Abenteuertätigkeiten unserer Welt. Es sind alle Berge bestiegen, man kann jetzt noch barfuß auf den Mount Everest gehen, aber Abenteuer gibt es, glaube ich, primär eigentlich in den Bereichen der Wissenschaft. Und man dringt mit seinen Experimenten, man weiß, man ist der Erste, der eigentlich diese Frage gestellt hat und auch diese Antwort gefunden hat. Das ist schon ein sehr großer Abenteueranreiz. Und das andere ist, die Tätigkeit selber ist eigentlich wie Goldgraben. Meistens räumt man halt Gestein beiseite, aber ab und zu findet man Goldklumpen. Mhm. Und das bringt eine unheimliche Spannung. Und ich glaube, deswegen sind auch viele Hirnforscher ganz begeistert oder viele Forscher ganz begeisterte Forscher und sind leidenschaftlich bei der Sache und werden zum Teil auch ein bisschen süchtig danach.
Sie sagen, es hat so ein bisschen was von Goldgräbertum auch, die Hirnforschung. Sie haben in Ihrem Buch ein Kapitel über die Bausteine des Gehirns. Sie haben ein Kapitel über Höchstleistungen. Und zu diesen Höchstleistungen zählen Sie auch das Schlafen erstaunlicherweise und sagen, dass gerade zum Thema Schlafen eigentlich noch ganz wenig verstanden wird. Wieso ist Schlafen eine Höchstleistung unseres Gehirns, Herr Madeja?
Ja, also man kann sich bei den Höchstleistungen zunächst mal weidlich streiten. Ich wüsste auch nicht, wenn ich meine Kollegen frage, meine wissenschaftlichen Kollegen, ob alle meiner Meinung wären, dass man Schlafen zu den Höchstleistungen rechnet. Ich habe es auf jeden Fall dazu gerechnet, auch weil die Mechanismen, die dem Schlafen unterliegen, wahnsinnig komplex sein müssen. Wir wissen, dass wir schlafen müssen. Wenn man einen Schlafentzug hat, kann man das nur eine gewisse Zeit lang überleben. Kompletter Schlafentzug führt nach einiger Zeit zum Tode. Was man aber sonst noch über das Schlafen herausgefunden hat, ist, dass es eine Verschiebung des Bewusstseins ist. Und Bewusstsein ist ohne Zweifel einer der höchsten Hirnleistungen, die unser Gehirn bringt. Und im Schlaf wird unser Bewusstsein verschoben. Es wird nicht gelöscht. Es ist der Unterschied zur Narkose, wo praktisch das Bewusstsein genommen wird. Im Schlaf nehmen wir sehr viel wahr. Es gibt sehr schöne Beispiele, dass zum Beispiel Mütter von dem sehr leisen Wimmern ihres Kindes geweckt werden, aber nicht vom lauten Geräusch eines Busses, der zum Beispiel neben dem Schlafzimmer herfährt. Also wir sind in diesem Zustand des Schlafens immer noch reaktionsfähig. Auch wir nehmen Sachen wahr, was eine Art von verschobenem Bewusstsein, wo wir träumen und wo andere Bewusstseinsinhalte zu Trage kommen. Also ein komplexer Vorgang, der sehr stark auch durch paradoxe Phänomene gekennzeichnet ist. Wir haben verschiedene Schlafstadien und wir wissen eigentlich wohl, was passiert und grundsätzlich, was in diesen Schlafstadien passiert. Aber auch da sind noch sehr viele Fragen natürlich offen, wie bei allem in der Hirnforschung.
Und ein großes Thema ist ja, dass wir ohne Schlaf kein Gedächtnis ausbilden können, kein funktionierendes.
Ganz spannende Geschichte. Also das ist, deswegen ist mein Tipp auch immer an meine Studenten gewesen, niemals das machen, dass man also vor der Prüfung bis nachts um 3 Uhr lernt noch. Das bringt überhaupt nichts, sondern wichtig ist, einen Tag vor der Prüfung aufhören, dann vernünftig schlafen. Und insgesamt auch vorher die Lernphasen nicht zu lang machen, sondern ausreichend für Schlaf sorgen. Was wir wissen, ist, dass wir sprechen von der Konsolidierung des Gedächtnisses, also dass die Gedächtnisinhalte wirklich langfristig oder zumindest längerfristig bis nach der Prüfung gespeichert werden. Dafür muss man wirklich schlafen und muss vernünftig schlafen.
Und in der Nacht vor der Prüfung schlafen viele ja ziemlich schlecht.
Ja, das ist richtig. Man sollte sich zumindest die Zeit nehmen, also auch sich dort. Meistens nimmt der Körper sich den Schlaf auch dann, wenn er ihn braucht.
Wir nehmen uns jetzt die Zeit für eine erste musikalische Atempause. Sie haben Michael Madeira an allererster Stelle Klaviermusik von Chopin genannt. Was macht Chopin zu einem Spitzenreiter unter Ihren Lieblingskomponisten?
Ich spiele selber Klavier, würde das als so meine zweite Profession eigentlich ansehen. Und es gibt sehr wenig Komponisten, die so klar für ein Instrument komponiert haben wie Chopin.
So klar?
So klar heißt die, es gibt einige Musik, einige Klaviermusik, die sehr schwer zu spielen ist. Und nicht so sehr, weil es so viele Noten gibt, sondern einfach, weil der Komponist nicht für den Klavierspieler geschrieben hat. Und Chopin war Pianist durch und durch. Ich glaube, das merkt man auch seinem ganzen Werk an, auch was er sonst noch gemacht hat. Eigentlich denkt er in seinem Komponieren eigentlich immer in Klavierdimensionen. Und davon gibt es wenige Komponisten. Ich rechne Chopin dazu, ich rechne Schumann dazu und Beethoven auch. Vielleicht habe ich noch einen ausgelassen. Aber diese drei, was man spielt, wie der Pianist sagt, das liegt sehr gut in der Hand. Und Chopin ist genial fürs Klavier, deswegen habe ich ihn ausgewählt.
Gut, wir hören jetzt von ihm ein Nocturne. Es spielt Rafał Blechacz. Wir blenden uns aus dem zweiten der Nocturne Opus 62 von Frédéric Chopin. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit dem Hirnforscher Professor Michael Madeira. Gastgeberin ist Regina Oehler. Michael Madeira, Musik ist Ihnen wichtig. Sie haben gesagt, Klavierspielen ist sowas wie Ihre zweite Profession. War das schon in Ihrer Kindheit so?
Ja, ich glaube ja. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, warum ich mit dem Klavierspiel begonnen habe, aber ich glaube, es waren niedere Motive.
Um es mal klar niedere zu Motive?
Niedere Motive. Und zwar, es war weniger die Schönheit des Instrumentes oder des Klanges, sondern es war so, dass ein Schulkamerad, mit dem ich befreundet war, aber auch immer ein bisschen konkurrierte, begann Klavier zu spielen. Und da entstand erstmal der Wunsch. Und ich glaube, das hat mich über die ersten 1-2 Jahre hinweg gerettet. Und danach merkte ich, dass es mein Instrument war und dass ich mich auch daran ausdrücken konnte. Und es wurde mir eigentlich immer wichtiger. Und es ist gerade in den Stresszeiten, die man ja auch im Medizinstudium hat, ich habe fast alles aufgegeben, Sport, alles andere, aber Musik und Klavierspiel musste immer bleiben.
Sie sind in Detmold geboren, 1962, und in Bad Triburg aufgewachsen. Und Sie haben erzählt, Sie haben einen weiten Weg in Kauf genommen zu Ihrer Klavierlehrerin.
Ja, das ist richtig. Zunächst muss ich sagen, in Detmold bin ich geboren worden, weil da das Krankenhaus war. Also meine Eltern wohnen jetzt immer noch in Bad Triburg, einem sehr schönen Ort in Ostwestfalen. Und ich habe zuerst den ganz normalen Klavierunterricht gehabt. Und als ich dann sogar in Münster studiert habe, hatte ich lange Zeit auch noch halt in Triburg Klavierunterricht. Und dann sagte mir meine Klavierlehrerin eines Tages, eine sehr nette holländische Dame, Michael, ich glaube, du brauchst einen anderen Lehrer. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Und dann hatte sie vorgeschlagen, Elisa Hansen in Hamburg. Und da habe ich sofort abgewogen, habe ich gesagt, nee, das ist absolut nicht mein Niveau. Und dann hat sie mich aber letztendlich dann doch überzeugt und habe ich ihr einen Brief geschrieben und Elisa Hansen hat mich eingeladen und ich durfte ihr vorspielen und dann hat sie mich als Schüler akzeptiert. Und Elisa Hansen ist ein Star, ich brauche selten dieses Wort, aber sie war eine geniale Klavierpädagogin und da war ich wahnsinnig stolz drauf, dass sie mich als Schüler genommen hat und sie hat mir nachher eines der schönsten Komplimente gemacht, was ich in meinem Leben jemals bekommen habe. Sie hat mir gesagt, Michael, als ich die Spielen gehört hatte, das war so wie ein wolkenverhangener Himmel, aber ab und zu riss er auf und man sah die Sonne. Und das fand ich ganz toll.
Und so geht es Ihnen auch, wenn Sie selber Klavier spielen wahrscheinlich?
Ja, das ist unterschiedlich. Also meistens ist für mich ist das Klavierspielen der Reiz eigentlich die Erarbeitung. Oder Erarbeitung ist, das klingt sehr nach Anstrengung, sondern sich mit dem Werk auseinanderzusetzen und den Weg zu gehen. Das fertige Spielen sozusagen, bis man es zu einem gewissen Stadium gebracht hat und das vorzuspielen, ist für mich nicht reizvoll. Und deswegen spiele ich zum einen auch erstmal gar nicht gerne vor und zum anderen, ich glaube, das geht aber jedem Musiker so, man erreicht beim Musikstück immer nur auch einen gewissen Grad eines Zustandes, der sich immer wieder auch verändert und der auch von den Lebenssituationen abhängig ist. Also, weil ich es gerade auch höre, die Diabelli-Variation von Beethoven, ganz spätes Klavierwerk, das ist etwas, wo ich glaube, was man erst spielen kann, wirklich spielen kann, wenn man ein älterer Mensch ist.
Dafür fühlen Sie sich noch zu jung.
Dafür fühle ich mich, ja, vielleicht eine Verkennung der Tatsachen, aber dafür fühle ich mich im Moment noch zu jung, ja. Ich habe sie mal gespielt, heißt das, aber ich glaube, dass ich sie, wenn ich noch einige Jahre älter werden darf, dass ich sie dann wieder unter einem anderen Aspekt sehen und spielen werde, ja.
Ja, Sie haben sich aber nicht für ein Musikstudium entschlossen, sondern für Medizin. Warum das?
Weil ich glaube, dass die Musikausübung wäre für mich ein zu harter Beruf gewesen. Weil ich glaube, man muss, um eine Solistenlaufbahn zu machen, mit dem Selbstbewusstsein herausgehen können und sagen, dieses Werk, was also von Hunderten von Pianisten also schon interpretiert worden ist und eingespielt worden ist, hier habe ich noch etwas Zusätzliches, Bedeutendes zu sagen und in der Weise, dass es wert ist, dass viele Leute hierfür Geld bezahlen. Ich glaube, dieses Selbstbewusstsein habe ich nicht. Ich weiß auch, dass viele Pianisten, sehr sensible Pianisten, mit diesem Problem immer zu kämpfen haben. Und es soll ja angeblich auch der Grund sein, warum Horowitz zweimal seine Karriere unterbrochen hat, dass er dort im Zweifel war.
Tja, Sie haben sich entschlossen, Medizin zu studieren. Ja. Sie waren lange in der Forschung. Sie haben gerade eben erzählt, dass man da manchmal einen ganz schönen langen Atem braucht. Aber dann sind Sie nach Frankfurt gekommen und sind zur gemeinnützigen Hertie-Stiftung gegangen. Zunächst als Leiter des neurowissenschaftlichen Förderbereichs der Stiftung. Dann sind Sie bald auch Geschäftsführer geworden, verantwortlich für Neurowissenschaften und Hochschule. Das war aber, glaube ich, keine Flucht vor den Mühsalen des Laboralltags, oder doch auch? Gibt es da einen größeren Gestaltungsspielraum?
Ja, es gibt einen größeren Gestaltungsspielraum, glaube ich schon. Aber ich glaube, jeder Mensch ist so anders. Aber in meiner Biografie war es so, dass ich, nachdem ich 19 Jahre lang also Forschung und Lehre gemacht hatte und ich auch die Nachteile eigentlich nicht des Forschens, Forschen ist nach wie vor etwas mit ganz hoher Lebensqualität, deswegen tue ich das auch hier noch in Frankfurt, habe noch ein kleines Labor hier. Aber alles das, was mit der Laufbahn oder auch mit der Position eines Hochschullehrers und Professors verbunden ist, sind ja dann auch administrative Vorgänge, Organisation, Drittmitteleinwerbung und so weiter. Und das hatte ich 19 Jahre mit großer Freude gemacht. Und dann wurde ich halt eingeladen auf Lehrstühle und ich fuhr dahin und dann gab es ein Schlüsselereignis. Ich fuhr also nach Jena und dachte darüber nach, was denn nun mit meinem Leben würde, wenn ich diese Position bekommen würde. Und da fiel mir auf, dass das heißen würde, 30 Jahre die Hauptvorlesung Physiologie zu halten. Und da merkte ich, dass das kein gutes Gefühl war. Und ich hatte Lust eigentlich auf etwas Neues. Ich hatte Lust eigentlich, ich habe nie die Lust gehabt, muss ich sagen, das Thema Gehirn zu verlassen. Also Hirn war immer eigentlich mein Bereich. Und das war auch so ein Schlüsselerlebnis, als ich junger Medizinstudent war, dass ich dann in ein Labor kam und dort gesehen habe, wie man eine Nervenzelle einer Schnecke in dem Fall, aktiv wurde. Und das war irgendwie so ein Erweckungserlebnis. Und von da an war eigentlich für mich klar, ich will eigentlich mein berufliches Leben dem Gehirn widmen. Und als ich dann von Jena zurückkam in diesem Fall, da dachte ich mir, war ich eigentlich offen für neue Geschichten. Und als dann das Angebot aus Frankfurt kam, das hatte mit Gehirn zu tun und ich sah auf einmal ein Tätigkeitsfeld, was ich nur überhaupt nicht einschätzen konnte, aber es war eine neue Aufgabe und ich war reif dafür, auch etwas Neues oder bereit, etwas Neues zu machen. Und dann habe ich mich eigentlich auf dieses Wagnis eingelassen und habe es nicht bereut.
Ja, und die Hertie-Stiftung ist ja der größte private Förderer der Hirnforschung in Deutschland. Also ja. Das heißt, Sie haben eigentlich einen riesigen Gestaltungsspielraum da, oder?
Das ist richtig. Und das war eine der reizvollen Geschichten. Was ich besonders als positiv besonders bei dieser Stiftung erlebt habe, ist zum einen die hohe Qualität, die hohe Qualitätsmaßstäbe, die die Stiftung selber an sich auch selbst stellt. Und das zweite sind die Möglichkeiten. Heute ist es so, ich will keinem zu nahe treten, aber wenn man einen Forschungsantrag an die Deutsche Forschungsgemeinschaft stellt, das dauert etliche Monate, bis man dort eine Antwort bekommt. Und man kann sagen, unter einem halben Jahr kann man eigentlich nicht anfangen zu arbeiten. Und das ist eher noch knapp kalkuliert. Und in der Stiftung sind die Wege kurz. Das heißt, wir können innerhalb von gegebenenfalls 14 Tagen eine Idee halt umsetzen auch oder mit der Umsetzung beginnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit geben. Und das empfand ich sehr reizvoll. Ich empfand sehr reizvoll die Möglichkeit nun, oder ich muss mal anders anfangen, als Wissenschaftler arbeitet man auf einem sehr engen Gebiet und geht sehr in die Tiefe. Und man hat eigentlich immer diese Schere, dass man sagt, auf der einen Seite, man muss es einordnen in den Gesamtzusammenhang, auf der anderen Seite, man möchte aber auch hinreichend seriös und genau sein. Und Genauigkeit ist das Wesen der Wissenschaft. Und das beißt sich so ein bisschen. Und nun hatte ich halt die Wissenschaft lange Zeit gemacht auf einem kleinen Gebiet. Und nun war der andere Aspekt, dass ich nun auf einmal ein Feld bekam, was sehr breit war. Das fand ich sehr reizvoll. Finde ich immer noch.
Es gibt sehr viele verschiedene Baustellen. Es gibt zum Beispiel das Hertie-Institut für klinische Hirnforschung, das Sie mit konzipiert haben, das in Tübingen sehr, sehr viel wichtige Forschung leistet. Ja. Es gibt eine Hertie-Senior-Forschungsprofessur für Neurowissenschaftler. Mhm. Es gibt einen Preis für junge Neurowissenschaftler, den Eric Kandel-Preis. Es gibt das Hertie-Neuroforum, das einmal im Jahr für interessierte Öffentlichkeit wichtige Themen aufbereitet mit wichtigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Haben Sie denn trotzdem sowas wie einen Arbeitsalltag, einen typischen Arbeitstag bei der Hertie-Stiftung?
Das ist eine etwas schwierig zu beantwortende Frage. Sie haben schon recht, es sind sehr viele Projekte und die haben halt sehr unterschiedliche Anforderungen auch. Deswegen diesen typischen Berufsalltag gibt es nicht. Es gibt natürlich viele Aspekte, die sich auch wiederholen und das sind halt doch viele Sitzungen, muss ich sagen. Und
also ganz ohne Verwaltung geht es auch da nicht?
Nein, es ist eine Management-Tätigkeit, nicht? Das muss man sagen. Es ist Management-Tätigkeit und deswegen hat es auch viel eigentlich mit Gesprächen zu tun und damit auch mit Sitzungen. Es hat natürlich auch viel Einzelarbeit zu tun, dass man sich Konzepte überlegt und auch aufstellt. Aber Sie haben schon recht, ich habe noch gar nicht so richtig darüber nachgedacht. Aber diesen Routinetag gibt es eigentlich nicht, aber das finde ich schon reizvoll.
Dieses Hertie-Institut für klinische Hirnforschung in Tübingen, das gehört ja zu den leistungsstärksten Forschungsinstituten in Europa, sagt die Hertie-Stiftung. Ich denke, das sagen sicher auch andere. Warum ein eigenes Hertie-Institut? Warum nicht das Ganze integrieren, zum Beispiel in die Universität Tübingen?
Das ist es. Also zunächst einmal, das muss ich dann gleich natürlich nachhaken. Wir haben also eine Evaluation gemacht, haben die führenden europäischen Hirnforschungsinstitute für klinische Hirnforschung miteinander verglichen und das nach verlässlichen Daten, nämlich nach den Publikationsleistungen, was also an Forschungsergebnissen dann herauskommt und konnten das nach den üblichen Weisen quantifizieren und da ist das Institut in Tübingen auf Platz 3 hinter den Instituten in London und Paris. Also da fühlen wir uns schon recht wohl und glauben, dass die Wissenschaftler in Tübingen da eine tolle Sache gemacht haben. Warum Hertie-Institut? Nun, viele Stiftungen, die in Institute gründen oder in Institute massiv investieren, neigen dazu, auch den Namen der Stiftung in diesem Institut zu verewigen. Das ist vor allem in Amerika sehr viel häufiger. Dort gibt es sehr viele Institute, die halt auch die Namen von einzelnen Stiftern tragen. Wir haben das beim Hertie-Institut oder bei der Hertie-Stiftung insgesamt nur in zwei Fällen gemacht. Das ist einmal das Hertie-Institut für klinische Hirnforschung und zum anderen die Hertie School of Governance in Berlin, eine eigene private Hochschule, die wir dort gegründet haben. Und der Grund war, dass wir uns mit der Vergabe des Namens eigentlich auch obligiert haben und damit gezeigt haben, dieses ist eines unserer wichtigsten oder das sind unsere wichtigsten Anliegen, das ist uns so wichtig, dass wir den Namen dafür gegeben haben. Und das ist nicht nur weniger eine PR-Geschichte, dass wir sagen, wir wollen also, dass jetzt Hertie-Stiftung dadurch bekannt wird, sondern es ist auf der Gegenseite eher eine Verpflichtung. Denn ein Hertie-Institut, wenn das in finanzielle Schwierigkeiten käme, sterben zu lassen oder eingehen zu lassen, das kann man, wenn man den Namen gegeben hat, kaum machen. Und deswegen ist es eher eine Erklärung, dass wir sagen, wir stehen besonders zu diesen beiden Projekten. Das ist unser besonderes Anliegen.
Und da werden eigentlich zu allen wichtigen neurologischen Erkrankungen Forschungsarbeiten gemacht, zu Alzheimer, Parkinson, Epilepsie, Multiple Sklerose. Und Multiple Sklerose ist ja generell auch ein Förderungsschwerpunkt der Hertie-Stiftung.
Das ist richtig, ja. Die Stiftung ist ja ursprünglich 1974 gegründet worden und man hat in den ersten Jahren primär die Multiple Sklerose Forschung gefördert und Multiple Sklerose Erkrankte unterstützt, und zwar wohl aus dem Grund, dass aus der Familie des Stifters, des letzten Besitzers der Hertie Warenkaufhaus GmbH, Georg Karg, dass es in der Familie dort einen Fall gab, der vermutlich eine Form von Multiple Sklerose gewesen ist. Und deswegen war es dem Stifter ein besonderes Anliegen, diese Krankheit zu fördern. Nachdem aber durch verschiedene Umstrukturierungsprozesse die Hertie-Stiftung, die gemeinnützige Hertie-Stiftung im Jahr 2000 dann also sehr viel mehr Mittel zur Verfügung stand, hat man das Gebiet dann auch ausgedehnt und hat es eigentlich auf dem gesamten Bereich der Neurowissenschaften in Deutschland ausgedehnt.
Und gerade beim Thema Multiple Sklerose tut ja auch erstmal die Aufklärung not. Sie schreiben in Ihrem Buch, das kleine Buch vom Gehirn, gibt es auch ein Kapitel über wichtige Krankheiten, dass eigentlich die meisten Menschen immer noch, wenn sie Multiple Sklerose hören, denken, das ist ein ganz fatales Urteil und dass eigentlich die meisten Menschen, die Multiple Sklerose haben, damit ganz gut leben können.
Das ist richtig. Also ich glaube auch, dass sich dort in den letzten Jahren sehr viel getan hat. Zum einen ist es so, dass wir heute davon ausgehen, dass weniger als 15% der Erkrankten im Laufe ihrer Erkrankung auf den Rollstuhl angewiesen sind.
Weniger als?
15%. Das ist also ungefähr ein Siebtel, muss man sagen. Und das ist natürlich etwas ganz anderes, als man normalerweise denkt. Normalerweise denkt ein Erkrankter oder ein Patient, wenn er die Diagnose Multiple Sklerose bekommt, er denkt, dass er in 2, spätestens 10 Jahren im Rollstuhl sitzt. Und das muss man schon einmal klar machen. Das sind ganz normale Menschen. Wir haben da ein sehr schönes Projekt gemacht. Wir haben nämlich einen Film gemacht, eine witzige Geschichte, die ich hier mal erzählen muss. Die internationale Multiple Sklerose Gesellschaft ist da an uns herangetreten und es gibt den World MS Day und die haben gesagt, ob man nicht einen Film oder irgendetwas machen könnte. Und wir haben dann die Idee eines Filmprojektes entwickelt und zwar zu dem Song der Rockgruppe U2, A Beautiful Day, die uns das also kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Wir haben einen fantastischen Filmer gefunden, der witzigerweise für die WM 2006 die Werbefilme gemacht hat. Und daraus ist dann ein Film entstanden, der 2 Aspekte hat. Der eine Aspekt ist, es soll ein Aufklärungsfilm sein, der zeigt, Multiple Sklerose-Erkrankte sind ganz normale Menschen, Teile unserer Gesellschaft, Menschen, die ein bisschen anders sind, aber sonst ganz normal. Und das zweite ist auch ein Motivationsfilm für MS-Kranke, um zu zeigen, das ist kein Schicksal, dass du jetzt an den Rand der Gesellschaft gedrängt wirst, sondern du kannst damit sehr aktiv umgehen und gut leben. Und dieser Film ist halt produziert worden und zeigt seit der Zeit eine richtige Erfolgsgeschichte. Er ist nicht nur in mehr als 70 Ländern gezeigt worden, wo wahrscheinlich die Hertie-Stiftung dann das erste Mal überhaupt erwähnt worden ist, sondern er wird jetzt auch auf vielen wurde jetzt auf vielen Fernsehprogrammen gezeigt. Er ist in auch im Hessischen Rundfunk übrigens. Der Film ist auch in einer Reihe von Selbstbedienungsrestaurants und großen Ketten gezeigt worden und hat eine weite Verbreitung gefunden. Und wir kriegen vor allem sehr, sehr viel, sehr schöne Resonanz von MS-Erkrankten, die sagen, was für ein toller Film das wäre und wie gut ihnen das tun würde.
Da sieht man diese raschen und flexiblen Fördermöglichkeiten, die Sie mit so einer Stiftung haben, wie der Hertie-Stiftung.
Ja, das ist richtig. So etwas kam sehr schnell mal. Und das sind auch unorthodoxe Ideen. Solche, die mal ein bisschen abseits liegen, wo man sagt, man probiert es einfach aus und das wäre, glaube ich, mit öffentlichen Forschungsgeldern wahrscheinlich sehr schwierig gewesen, diesen Film zu machen.
Jetzt haben wir viel über Arbeit geredet, Professor Michael Madeja. Reden wir vielleicht noch ein bisschen über Ihre Familie. Sie haben 3 kleine Kinder, die Sie vielleicht dann ab und zu vom Klavierspielen abhalten, oder?
Ja, das ist richtig. Also ich liebe meine Kinder sehr. Ich würde mir allerdings wünschen, dass sie mich ein bisschen mehr Klavier spielen ließen. Aber die sind jetzt 2, 4 und 5 Jahre alt. Und in dem Alter ist es so, dass die eigentlich, wenn der Papi, dass die am liebsten halt mit den Eltern oder mit dem Papi auch dann zusammen sein wollen. Und da muss ich sagen, da sind meine Prioritäten schon so, dass zuerst die Kinder kommen und dann das Klavier.
Fangen die auch schon an, Musik zu machen?
Ja, also die Älteste spielt ein bisschen Blockflöte und macht das ganz gerne. Und wir sind allerdings zurückhaltend. Wir wollen da keinen Druck erzeugen und warten eher. Wir hoffen ja schon, dass wir ein gewisses musikalisches Umfeld bieten und hoffen, dass dann irgendwann der Wunsch von alleine kommt. Aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, dort keinen Druck auszuüben, bin auch mit meiner Frau da völlig einig, sondern denke, es muss der Wunsch nach dem Instrument selber da sein und sie sollen eigentlich auch die Möglichkeit haben, auch sich zu entscheiden, welches Instrument ihnen liegt. Witzigerweise, der Kleinste hat sich schon entschieden, ich habe einen Sohn, der Mittlere, der ist jetzt 4 Jahre alt Und der will unbedingt Geige spielen lernen. Und ich glaube, das ist momentan dadurch motiviert, dass er ein Vorlesebuch hat, wo ein kleiner Orang-Utan eine Geige findet und dann also anfängt, Geige zu spielen. Und das hat ihn so begeistert. Naja, wie so die Entscheidungen im Leben sind. Manchmal sind es Zufälle, vielleicht wird er ja nachher, neigt er zur Geige.
Ein großer Geiger. Wir machen jetzt die nächste musikalische Zäsur, aber wieder mit Klaviermusik. Sie haben sich gewünscht ein Klavierkonzert, das Klavierkonzert Nummer 1 von Peter Tschaikowski, und zwar in einer ganz besonderen Aufnahme. Erzählen Sie uns was dazu.
Ja, das ist die Aufnahme Horowitz Toscanini. Und ich meine, dieses Klavierkonzert ist eines der meistgespielten Werke, glaube ich, was man überhaupt hört. Das Besondere an dieser Aufnahme, die ich eigentlich für die schönste Aufnahme halte, die ich kenne, ist die, dass man hier die Spannung merkt. Also diese Spannung, es ist in diesem Fall nicht der Gleichklang zwischen Orchester und Klavier, der hier im Vordergrund steht, sondern eigentlich die Diskrepanz. Und ob schon Toscanini und Horowitz an diesem Konzert sehr lange geübt haben, bis sie das also so eingespielt haben, merkt man doch eine gewisse Aggressivität. Und das gibt dem einen großen Reiz. Toscanini war ja ein gefürchteter Dirigent, also der nahezu diktatorisch herrschte. Und man merkt die Auflehnung von Horowitz.
Von wann ist die Aufnahme?
Aus den 40er Jahren.
Wir hören jetzt hinein in den ersten Satz des ersten Klavierkonzerts von Peter Tschaikowski. Wir blenden uns aus dem ersten Satz des Klavierkonzerts Nummer 1 in B-Moll von Peter Tschaikowski. Zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute Michael Madeja, Geschäftsführer der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, Neurowissenschaftler und Autor des kleinen Buchs vom Gehirn, das gerade im CH Beck Verlag erschienen ist. Michael Madeja, der Neuro-Hype, der scheint ungebrochen. Und alles, was wichtig ist, das muss heute auch Neuro sein. Neuroökonomie, Neuropsychoanalyse, Neurotheologie. Sie haben einen ganz anderen Begriff geprägt, Michael Madeja, nämlich die Neuromodestia. Was ist das?
Ja, das war eigentlich die Idee, auf diese ganzen Begriffe, wo halt Neuro da vorgestellt wurde und was für mich alles viel zu trendy und modisch war, auch eigentlich genauso, aber etwas ironisch zu antworten und zu sagen, vielleicht täte uns ein bisschen Bescheidenheit gut und wir sollten nicht alles das versuchen, mit der Hirnforschung zu erklären, was in unserem Leben halt so alles existiert. Und ich glaube, die Hirnforschung ist sicher eine sehr, sehr wichtige Disziplin in unserer Gesellschaft. Allein die Alzheimer-Problematik, um die zu nennen, ist sicher die Hirnforschung sicher eine ganz wichtige Disziplin, vielleicht sogar unsere einzige Chance, große gesellschaftliche Probleme, die aufgrund allein der ökonomischen Belastung entstehen, in den Griff zu bekommen. Sie ist sicher sehr wichtig, auch die Hirnforschung, wenn es um die Weiterentwicklung vor allem unserer EDV-Systeme geht. Das Gehirn ist in einigen Bereichen jeglichen Computer überlegen, vor allem im Bereich der Mustererkennung. Da ist unser Gehirn genial. Wir können nach 30 Jahren jemanden wiedererkennen, mit dem wir zusammen zur Schule gegangen sind, schon der sich dann doch deutlich auch verändert hat. Das schafft ein Computer überhaupt nicht, noch nicht mal in Ansätzen momentan. Und wenn wir mal ein Auto entwickeln wollen, was halt sich selbstständig am Straßenverkehr bewegt und entscheidet, ob das, was ins Blickfeld kommt, ein Blatt ist, was auf die Windschutzscheibe geweht wird oder ein Kind, was auf die Straße läuft, dann müssen wir diese Mustererkennung besser verstehen. Das Dritte ist, glaube ich, die Gehirnforschung kann dazu beitragen, etwas über das Selbstverständnis des Menschen zu sagen. Aber und da war nicht immer die Hirnforschung, ist nicht die einzige Disziplin, mit der wir Erkenntnisse gewinnen können. Wir sollten die Philosophie, den Glauben und andere Erkenntnisansätze überhaupt nicht gering achten, sondern gleichwertig, finde ich, zur Hirnforschung sehen. Das ist leider ein bisschen das Problem unseres Gehirns. Wir sind relativ eindimensional. Das Gehirn ist hierarchisch organisiert. Wir haben ja auch immer nur ein Bewusstsein, einen Bewusstseinszustand. Aber wenn man sich das Beispiel nimmt eines Apfels, wenn wir einen Apfel nur naturwissenschaftlich, neurowissenschaftlich sehen würden, dann wird uns viel verschlossen bleiben, nämlich den Apfel als religiöses Symbol zu sehen, die Erfahrung, die wir gemacht haben, die Erinnerung an den ersten Apfel, den wir gegessen haben, die Schönheit ist die Leben von Matisse und Picasso und so weiter. Und deswegen denke ich, die Hirnforschung soll nicht alles erklären und sie kann auch nicht alles erklären, was in unserer Welt passiert. Und trotzdem, glaube ich, kann man als Hirnforscher sehr stolz sein auf die Möglichkeiten, die Hirnforschung hat.
Manche Hirnforscher fühlen sich schon als Welterklärer, denke ich.
Ja, aber ich glaube, ich wüsste nicht wirklich. Es gibt natürlich immer, in jeder Fachgruppe gibt es Leute, die etwas über das Ziel hinausschießen. Ich muss allerdings sagen, die meisten Hirnforscher, fast alle, die ich kenne, sind eigentlich sehr normal und sind eigentlich auch bescheiden. Und in vielen Aspekten sagen sie auch, das können wir einfach nicht sagen, da müssen andere Disziplinen ran.
Schön fand ich in Ihrem Büchlein, manchmal kommen da auch so kleine ironische Einwürfe. Sie sagen da zum Beispiel auch, der freie Wille ist kein Thema, ist eigentlich kein Thema für die Hirnforschung und bringt den freien Willen dann zusammen mit dem Kochen und Abschmecken einer Soße.
Ja, da habe ich lange überlegt. Ich glaube zunächst einmal, ich bin der Meinung, der freie Wille ist kein Thema der Hirnforschung, eigentlich vor allem aus dem Grund, der freie Wille ist kein Gegenstand oder etwas Festes, was man eigentlich, so ein Stein, den man aufnehmen kann und untersuchen kann, sondern es ist ein Begriff. Und ein Begriff, den die Menschen zunächst einmal entwickelt haben und den sie auch ständig verändern. Und solche Begriffe sind kein Thema der Hirnforschung. Und ich glaube, das ist einer der Haupteinwände, weshalb ich sage, freier Wille ist vor allem auch ein Thema, wo wir die Philosophie brauchen und andere Aspekte, um hier weiterzukommen. Naja, und das Thema, die Problematik bei der war, dass die Öffentlichkeit eigentlich schockiert hat, dass es Befunde gibt, die sagen, bevor uns eine Entscheidung bewusst wird, kann man schon bis zu einige Sekunden vorher im Gehirn entscheiden, in welcher Hinsicht nachher diese Entscheidung ausfallen wird. Und das hat viele schockiert, weil sie gesagt haben, dann haben wir gar keinen freien Willen mehr, sondern das wird uns eigentlich nur vorgespielt. Und da habe ich zwei Einwände dagegen. Das eine ist, was wäre die Alternative? Die Alternative ist uns, wenn uns eigentlich nur ein Bruchteil einer Sekunde vorher im Gehirn die Prozesse ablaufen würden, die entscheiden würden, in welcher Hinsicht wir uns entscheiden würden, dann könnte das nur etwas sein, wo oben gewürfelt wird. Und der Zufall ist für uns keine Alternative zum freien Willen. Und das Zweite ist, dass wir viele solche Prozesse haben. Natürlich, wenn etwas, ein Verarbeitungsprozess stattfindet, dann müssen wir davon auch etwas im Gehirn sehen. Und da fiel mir das halt ein, dass das ist wie mit dem Kochen einer Soße. Wenn man eine Soße macht und man fügt alles Mögliche hinzu, dann weiß man auch, bevor die Soße fertig ist, schon so ungefähr, in welche Richtung das gehen wird. Ob das zum Beispiel eine süße Soße sein wird oder eine, die nach Curry ist oder scharf schmeckt, ohne dass die Soße wirklich fertig ist. Und ich glaube, denselben Prozess, Sie haben recht, ist ein bisschen augenzwinkernd der Vergleich, aber ich finde ihn eigentlich ganz, ganz passend, um sich diese Problematik klar zu machen. Natürlich müssen im Gehirn auch Prozesse ablaufen, bevor uns Entscheidungen bewusst werden.
Und so hängt das Bewusstsein und das Kochen einer Soße, Bewusstsein und Soße, freier Wille und Soße zusammen.
Ja, vielleicht im Verständnis schon, ja.
Ja, Sie meinen aber eigentlich weniger Ihre Kollegen und Kolleginnen zu Bescheidenheit, sondern das Publikum, die Rezipienten der Medien, dass die eigentlich von den Hirnforschern nicht so viel erwarten sollen. Da, ja.
Ich meine eigentlich beides.
Spüre ich so ein bisschen den Zeigefinger.
Ja, ich versuche immer eigentlich, Zeigefinger mag ich nicht so gerne. Ich hoffe, dass der auch, dass ich den eigentlich vermieden habe in dem Buch. Aber ich glaube, es sind zwei Aspekte. Das ist der eine Aspekt, es ist schon der Hirnforscher selber, der natürlich dazu neigt, auch das, was er macht, als besonders wichtig einzuschätzen und das manchmal auch ein bisschen überschätzt, was eigentlich zum Teil eine ganz natürliche Reaktion ist. Wenn man etwas macht und man macht es mit Leidenschaft, dann muss man auch sehr davon überzeugt sein. Und der zweite Aspekt ist einfach der, dass die Medien allerdings heute von der Hirnforschung auch sehr, sehr viel erwarten. Und da, glaube ich, sollte man den Medien und der Öffentlichkeit eigentlich auch immer, sollte man auch von Seiten der Hirnforschung eigentlich auch klar sagen, wo die Grenzen, wo die Erkenntnismöglichkeiten sind. Und meine Aussage ist immer die Hirnforschung ist eine fantastische Möglichkeit, eine sehr gute Erkenntnisdisziplin, aber es ist nicht die einzige, die wir haben und man sollte deshalb die anderen nicht vernachlässigen.
Welche anderen Quellen der Erkenntnis sind für Sie persönlich wichtig?
Ich glaube vor allem, was mir jetzt also primär wichtig ist, sind natürlich die Philosophie und der Glaube. Also ich glaube vor allem die Geisteswissenschaften, wir dürfen die Geisteswissenschaften zum einen überhaupt nicht ignorieren. Wir haben im Moment eine gewisse Tendenz, dass wir sehr naturwissenschaftlich geworden sind in dem, was wir als Erkenntnis akzeptieren. Aber man sollte sich vor Augen führen, dass Naturwissenschaften in erster Linie Fakten produzieren. Die Interpretation und Einordnung der Fakten ist aber vor allem eine Aufgabe der Geisteswissenschaften. Deswegen werden wir mit den Naturwissenschaften, ist meine feste Überzeugung, auch langfristig nicht weiterkommen, wenn wir nicht die Geisteswissenschaften weiter haben, die daran parallel gehen und uns in der Verarbeitung sozusagen der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse beistehen.
Und sind Sie ein religiöser Mensch?
Ich würde sagen, ja. Also ich glaube schon, ich habe meinen eigenen Glauben, der wahrscheinlich, es würde eine eigene Sendung füllen, um das einmal darzustellen. Ich würde mich aber insgesamt als jemand bezeichnen, der nicht glaubt, dass er selber das Höchste im Universum ist, sondern dass es da noch etwas anderes gibt, was höher ist als er selber.
Ja, Professor Michael Madeira, es ist schon Zeit für die Schlussmusik. Das ist natürlich wieder Klaviermusik und zwar diesmal von Johann Sebastian Bach. Die Goldberg-Variation, aber wieder in einer historischen Aufnahme. Was haben Sie uns mitgebracht?
Wilhelm Kempff. Ich war lange Zeit ein sehr großer Fan auch der Aufnahmen von Glenn Gould. Er hat sie ja zweimal aufgenommen, die Goldberg-Variation. Und dann habe ich Wilhelm Kempff gehört und Wilhelm Kempff zeigt ein ganz anderes Bild der Goldberg-Variation. Nahezu konträr. Und ich habe mal den Vergleich gebraucht, dass ich sage, wenn man das gehört hat, die Interpretation von Glenn Gould ist wie eine stark geschminkte Frau. Das kann auch sehr reizvoll sein. Und Wilhelm Kempff, das ist sehr intim, das ist fast die ungeschminkte Renaissance-Schönheit.
Da bin ich sehr gespannt. Lassen wir uns gleich überraschen. Ganz herzlichen Dank, Professor Michael Madeira, dass Vielen Sie Dank. Sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Als Gastgeberin verabschiedet sich Regina Oehler.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.